Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, du hast dir heute einen sehr netten, sympathischen Gast eingeladen. Roman Wallner, haben wir lange nicht mehr gesehen. Wissen gar nicht, wo du momentan umgehst. Ich habe gelesen, du warst jetzt 6 Wochen in Steinbrunn. Hast mit den vertragslosen Spielern gearbeitet, bist ohne Job momentan, nachdem das in Altach zu Ende gegangen ist und lebst derzeit wo? In Wien, Salzburg, Innsbruck?
Derzeit lebe ich in Graz, ja.
Also zurück zu den Wurzeln. Zurück, du bist ein Grazer, dort geboren, bist wieder in Graz und möchtest wieder, nehme ich an, irgendwo auf der Trainerbank Platz nehmen. Bist mit dem Joachim Standfest so eng verbandelt, dass ihr beide nur seid, oder wirst du in die Cheftrainerrolle gehen oder was hast du vor?
Im Prinzip, mit Joachim verstehe ich mich sehr gut. Also ich habe auch kein Problem damit, beziehungsweise mit Joachim weiterhin mitzugehen. Über kurz oder lang, also über längere Sicht möchte ich schon, wenn ich die Chance bekomme, das nutzen, Cheftrainer zu sein. Aber im Moment ist es so, dass ich mir sehr viele Optionen offen halte.
Dieses AMS-Camp, diese vertragslosen Spieler, die da im Sommer irgendwie eine Möglichkeit haben zu trainieren, super Einrichtung. Erinnere mich noch, wie Paul Ludowatz einst vor vielen, vielen Jahren das auch gemacht hat. Immer wieder neue Leute. Jetzt hat die Union den Joachim und dich gebeten. Ich habe gehört, du hast viel mit den Offensivleuten gearbeitet. Amon Sanunka, mit dem ich zufällig telefoniert habe, der jetzt in Südtirol in der Serie D untergekommen ist. Hast du quasi Individualcoach gemacht für die Offensivleute oder was war da deine Aufgabe?
Ja, im Prinzip war es so, einerseits muss ich mir ein Kompliment machen an die Organisation von dem Camp. Ich denke, dass sie die Spieler sehr wohl gefühlt haben. Ich denke, dass die Spieler alle Möglichkeiten gehabt haben, allein wenn man schaut, was da für Ausrüstungen waren. Sie haben allein vom Quant her, vom Schlafen her, sie haben wirklich gute Möglichkeiten.
In Steinbrunn ist das?
In Steinbrunn war das. Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich denke, über die 6 Wochen hin waren ungefähr ja,
über 35
Spieler. Genau, Spielerinnen und Spieler. Es haben zum Glück für die Spieler sehr viele einen Verein gefunden. Natürlich gibt es auch welche, die dann noch weiter auf der Suche sind.
Nein, über 12 sind wieder jetzt unter Vertrag.
Genau, also es ist gut. Ich kann's jetzt nicht,
mehr wie ein Drittel.
Genau, und ich kann es jetzt nicht mit den Jahren davor vergleichen, aber ich denke, das ist ein guter Schnitt. Die Herausforderung an dem ganzen Training war, das so zu gestalten, dass die Spieler einerseits gefordert werden, andererseits sie an den Ball zu gewöhnen, wieder eine Dynamik zu kriegen, wieder Distanzgefühl zum Ball, wie attackieren, Zweikampfverhalten, plus, dass du auch in dem Sinn nicht zu viel machst, weil was passiert, wenn der morgen zum Probetraining geht. Also einerseits, ja, das war ein bisschen die Herausforderung.
Und viel Gespräche auch, muss man mit dem Mental reden, der ist vertragslos, der hat eine schwierige Zeit, der versucht irgendwo anzudocken oder ist das gar nicht so das Mentale, sondern wirklich nur aufs Körperliche schaut?
Ich habe das Gefühl gehabt, mental war nicht so das Thema. Natürlich sind die Spieler, ja, du bist nicht so gut drauf, wie wenn du jetzt in einem Verein stehst, aber ich denke, allein die Abwechslung, dass du dort hinkommst, dass du mit anderen Spielern bist, die reden untereinander, die tauschen sich aus, du hast ein normales Training, du laufst nicht nur allein. Und ich glaube, dass jeder Fußballer mal so eine Phase durchmacht, wo er längere Zeit keinen Verein hat. Und jeder, der in so einer Situation ist und der weiß, wenn er nur immer laufen geht, ja, das ist nicht das Gelbe von mir.
Roman Kerschbaum, da waren auch ein paar Namen dabei, genau, die man wirklich kennt und so.
Und einige dabei, die man kennt. Und es geht auch im Prinzip darum, dass du einfach, wie ich vorher gesagt habe, ein Distanzgefühl für den Ball kriegst, für den Zweikampf, weil, ja, keine Ahnung, du kommst dann zum Probetraining, bis du da noch mit drin bist.
Wie du sagst, nicht, dass du allein Wollläufe machst und trainierst, sondern dass du in der Gruppe, dass du eben mit einer Mannschaft trainieren kannst. Das ist gar nicht.
Genau, ganz blöd gesagt, auch wenn man zum Beispiel in einer Mannschaft ist und du hast 2 Tage frei, bist du dann wie gelähmt. Also du hast kein Gefühl zum Ball, du hast, ja, von den Schritten her geht es nicht aus. Und wenn du jetzt das dann ummünzt auf das, dass die Spieler so die 2-3 Wochen einfach entweder gar kein Training gehabt haben oder nur sich selber fit gehalten haben, ist das natürlich dann schon eine große Unterstützung.
Und du sagst, mit dem Joachim Standfest habt ihr ein blindes Verständnis, ihr seid ein Trainer-Tour und ihr wisst genau, wer was macht und die Trainingsabläufe, die Arbeitsabläufe, die sind bei euch ganz klar.
Ja, einerseits sind es ganz klar. Die Herausforderung, wie gesagt, war eben auch in dem 6-wöchigen Camp, wo es dann nie hundertprozentig genau gewusst, wie viele Spieler das dann da sind. Also natürlich hast du dich vorher vorbereitet, aber an dem Tag hat natürlich viel mehr passieren können, wie in einem normalen Mannschaftsbetrieb. Es hat sein können, dass zwei nicht kommen, es hat sein können, dass irgendeiner zum anderen Verein geht. Einmal war es 10, einmal war es 12, dann war es wieder 7, dann musst du wieder ganz anders Down gehen. Also
und du hast Spielerinnen dabei gehabt. Das ist ja sicher auch was Besonderes für dich, dass da ein gemischtes Team hast, mit Frauen eben auch dabei.
Genau, also einerseits kenne ich schon, weil ich habe in der Zeit, wo ich in Salzburg war, wie für das Schulsportmodell die Trainings gemacht, da waren einmal relativ
viel Frauen. So SAK-Zeit oder
wie? Genau, ja.
Okay, okay.
Das heißt, ja, das ist SSM heißt das. Mhm. Und da waren auch Madeln dabei. Und im Prinzip hat das dort ganz gut funktioniert. Und dort beim AMS-Game hat das auch funktioniert. Man hat halt gemerkt, bei gewissen Situationen, dass, wie sagen, wie die Frauen wie trainiert haben, war die Umgangssprache natürlich
gehobener
und schöner. Aber ja, sie haben es gut gemacht, sie haben keine Angst gehabt. Im Prinzip haben wir am Anfang nicht gewusst, können sie alles mittrainieren, wollen sie alles mittrainieren. Aber sie haben von vornherein gesagt, nein, sie wollen. Und das hat dann auch gepasst. Also sie haben 4 gegen 4 haben sie mitgemacht, 5 gegen 5 haben sie mitgemacht. Keine Ahnung, was wir immer gemacht haben, sie waren immer voll dabei und ja. Und man merkt auch, dass sie auch technisch sauber sind, sehr gut ausgebildet sind. Also von dem her.
Da nicht der Andi natürlich. Ja. Andi, dein neuer Job in Neulengbach. Du wachst auch immer mehr rein in die Rolle. Jetzt geht es dann richtig zur Sache. Ich glaube, am Wochenende hast du dein erstes Pflichtspiel. Der Cup beginnt gegen Wiener Sportclub Frauen. Ja, wie geht's da knapp vor Saisonstart? Wie weit bist du mit deinen Frauen? Wie gut ist die Mannschaft schon eingestimmt?
An und für sich muss man sagen, also so vom Integrieren der neuen Spielerinnen, das hat sich gut entwickelt. Aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Also wir müssen schon noch die eine oder andere Stellschraube hinten noch ein bisschen nachjustieren, weil wir verschiedene Systeme probiert haben. Jetzt haben wir mal geschaut, was gibt die Mannschaft her? Können wir Dreierketten spielen? Müssen wir Viererketten spielen? Diese Dinge, spielt man das System 4-2-3-1 oder spielt man 4-3-3? Das haben wir jetzt nochmal ganz gut hingekriegt. Wir haben die Mannschaft auf verschiedene Systeme vorbereitet in die Trainings und jetzt geht es nur in diese Feinjustierung ein, also die taktische Sachen, wo wir vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten müssen, was ein bisschen natürlich auf der Strecke bringt, ein gezieltes Schusstraining und so weiter und so fort oder Standardsituationen. Das ist ein bisschen hinten nachgeblieben, weil wir viele andere Baustellen gehabt haben. Das werden wir jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen noch machen. Und dann sollten wir eigentlich ganz gut vorbereitet sein für den Meisterschaftsbeginn. Jetzt und dieses Wochenende aber steht schon mit der Cup-Runde an. Die erste und mit Wiener Sportclub auswärts haben wir mit Sicherheit eins von den schwereren Partien gekriegt. Ja, das ist gut für uns, weil es eine Standortbestimmung wird. Aber auch bei den Frauen ist es genauso. Im Cup kann es halt immer wieder um Überraschungen gehen. Und deswegen müssen wir da gut vorbereitet hinfahren und wollen dort natürlich, das Ziel ist natürlich in die nächste Runde zu kommen, ganz klar.
Als Trainer, so wie dich kennen, du machst weiter die Achse, routinierte Frauen drinnen, wenn geht eine Torjägerin und dann sehr viele junge Mädels einbauen, weiterentwickeln. Ist das gleich wie beim Herrenfußball? Ist das so, wie der Roman sagt, die Sprache ist doch ein bisschen eine andere, gehobener, man überlegt sich zweimal, was man sagt.
Prinzipiell hat der Roman recht, ne? Aber das liegt ja schon in der Natur der Sache, dass du dann vielleicht mit Männern dann trotzdem ein bisschen einen anderen Ton anlegst als mit Frauen, das ist halt einfach so, aber es ist jetzt nicht schlimm, also meine Mädels sind auch so, dass sie das auch ganz gern haben, wenn du sie hart kritisierst, also sie nehmen das auch voll und es taugt einer das offene Wort, ist einer ziemlich lieber, als du redest um einen heißen Brei herum. Das ist das Feedback, was wir jetzt nach der Vorbereitungszeit, weil wir haben jetzt natürlich eine Besprechung gehabt und haben viele Einzelgespräche habe ich noch geführt. Und das Feedback von den Mädels war es halt durchwegs so, dass einer das eigentlich gefällt, wenn ich sehr klar und sehr direkt bin. Und deswegen werden wir das auch so beibehalten. Am Ende des Tages ist es trotzdem auch so. Wir reden immer vom selben. Es geht um Fußball aus und im Fußball gibt es eine Umgangssprache und die werden wir auch weiterhin machen. Und ich werde mich jetzt nicht verbieten, ob ich mit Frauen oder mit Männern trainiere. Ich bin gerade aus und sage, wenn mir was nicht gefällt, dann spreche ich das klar und deutlich an und wenn mir was gefällt, dann kriegen sie alles Lob.
Du hast ja sehr viel angeschaut von der Europameisterschaft in der Schweiz, Frauen-Europameisterschaft mit Titelverteidiger gewonnen, England gegen Spanien das Finale. Wie ist das bei deinen Frauen gewesen? Haben sie die auch viel angeschaut? Haben die viel aufgesagt? Hast du ein bisschen mitbekommen, was ein Feedback da ist? Und vor allem habt ihr Elferschießen geübt, weil das war eines der Manko bei der Frauen, muss ich sagen. Wenn bei 43 Elfer, 22 verschossen werden oder liegt es?
Ja, die Mädels haben schon viele Partien sich auch angeschaut und das Finale haben wir sich auch mehr oder weniger gemeinsam angeschaut, weil wir eine Veranstaltung gehabt haben bei uns in Erlenkbach am Platz und da haben wir halt eine Videowahl gemacht und haben sich das Finale dort gemeinsam angeschaut. Da haben sie natürlich viele Dinge gesehen, die sehr positiv waren, aber es haben wir ein paar Sachen gesehen, wo man sich das auch in der Spitze noch diverse Fehler passieren. Das mit Elfmeterschießen ist natürlich ein Thema, aber das haben wir zwar da am Tisch eh schon des Öfteren thematisiert, dass also beim Elfmeterschießen bei den Frauen, es ist offensichtlich war, dass die Torfrauen sich sehr zeitig auf eine Ecke entscheiden und die wirklich mit Vollgas gegangen sind. Und wenn du jeden Elfmeter in die Mitte geschossen hast, waren alle drinnen gewesen, weil keine Stäbe mehr ist. Am Ende des Tages werden wir unsere Mädels natürlich im Anbetracht, dass das Cup-Spiel ja in einer Verlängerung und in ein Elfmeterschießen gehen kann, auch darauf vorbereiten. Also wir werden Donnerstag und Freitag auf jeden Fall noch Elfmeterschießen trainieren, weil ich ja noch nicht einmal weiß, wer bei uns besetzen hat, sie immer andere gemeldet fürs Elfmeterschießen.
Okay, du hast es.
Und jetzt muss ich einmal schauen, wer schießt halbwegs Elfmeter gut und dann werden wir sie einmal zumindest einmal 5 Schützinnen aussuchen, die dann, wenn es notwendig ist, zu einem Elfmeterschießen auch antreten können.
Sehr gut. Roman, ich muss jetzt noch ein bisschen ausholen, weil jeder kennt dich nicht, aber wir zwar wissen natürlich, wer der Roman Wallner ist und ich habe dich sehr lange begleitet, auch als Journalist und bist natürlich unfassbar eingestiegen, weil dein Profi-Debüt war gegen Inter Mailand als 16-Jähriger. Ich glaube, du bist noch immer einer der Jüngsten, der in der Champions League sein Debüt gefeiert hat, eingekommen ist. Jerim, du bist gegen Inter Mailand daheim, Osim hat er glaube ich reingehaut. Statt ein Kocian und auf der Gegenseite ist Ivan Zamorano für Ronaldo gekommen. Also allein um diese Dimensionen und die Namen zu sehen, hast du danach natürlich nie wieder Champions League gespielt, was ein Manko ist ein bisschen, was dann sicher leid tut, weil das ist halt die Königsklasse. Aber sonst hast du Sturm, Rapid, Admira, Austria, LASK, Red Bull Salzburg, Wacker Innsbruck, SV Grödig, also bis auf Hartberg und Kärnten hast und Vorarlberg hast du auch dann erst als Trainer gemacht, aber du kannst wirklich über den österreichischen Fußball sehr viel sagen, hast sehr viele Vereine dort gemacht.
Ja, ich glaube, dass eine Zeit lang dauert, bis man alles aufgezählt hat.
Ja.
Bei mir war es eben so, ja, dass ich einfach in meiner Karriere eine gewisse Phase gehabt habe, wo es nicht gut gerannt ist. Und dann probiert man es halt ja, immer wieder bei anderen Vereinen. Man steht halt oft vor der Entscheidung, probiere es, da zu bleiben. Wie ist die Chance, dass ich die Möglichkeit kriege, mich da durchzusetzen, zu spielen? Ist sie gering, ist sie nicht so gering? Und dann geht man einfach weiter. Das gibt der Fußball her. Natürlich wünscht man sich, dass in einer Karriere immer vielleicht auch länger beim Verein ist, dass man fortlaufend erfolgreich ist. Aber ja,
du bist Meister mit Austria, Meister mit Salzburg, Cupsieger mit Austria, Cupsieger mit Salzburg. Dein Debüt bei Red Bull Leipzig, oder Rasenball Leipzig, muss ich sagen, Rasenball Leipzig, bist hinkommen. Erstes Spiel 8-2, 3 Tore Wallner. Also du hast sehr wohl in Leipzig eingeschlagen, hast dort auch eine gute Saison gehabt. Aber dann hast du auch Saisonen gehabt wie in Schottland, genau, oder in Griechenland oder auch Hannover, muss man am Ende des Tages sagen, waren nicht die Auslandsstationen, die dich oder die gezeigt haben, was du eigentlich drauf hast?
Ja, also im Endeffekt belegen sie die Zahlen immer. Also im Ausland habe ich mich im Großen und Ganzen nicht durchgesetzt. Wieso auch immer. Einerseits, teilweise hat man dann die Geduld gefehlt, weil wenn man wie von Österreich ins Ausland gegangen ist, hast du halt immer gespielt, du hast halt einen gewissen Status gehabt, das hast du dort nicht gehabt. War dann in sehr vielen Situationen lästig, ungeduldig, auch nicht immer richtig reagiert dann auf Entscheidungen vom Trainer. Das war einfach weil ich einfach immer spielen wollte. Mhm. Und ab Hannover eben bis, kann man sehen, bis zum LASK, sind dann, wie viele Jahre sind es?
Ja.
5 Jahre.
Von 2006 bis 9 Jahre, ja. 10, also 4-5 Jahre.
4-5 Jahre, wo ja im Großen und Ganzen nicht so gut gegangen ist. Natürlich mit Austria bin ich Meister geworden, aber jetzt rein von der Torausbeute her war es jetzt auch nicht so. Mhm. So prägend in.
Und du hast das halt auch schwierig gehabt, weil du warst gut bei Rapid. Du warst bei Rapid richtig geliebt. Du warst auch Krone Fußballer des Jahres, was auch immer. Du hast bei Rapid eine sehr gute Zeit gehabt. Und ich kann mich dann auch erinnern, mit dem Team, Roli Linz, Roman Wallner, die berühmte Saga vom Krankel, darum, um den Sturm wird uns ganz Europa noch beneiden, dazu mal in Basel das Spiel. Also, es hat eine gute Zeit bei Rapid gegeben, dann war es bei den Austria-Fans natürlich nicht so beliebt, weil du gut bei Rapid warst, und diese Hörner hast du auch überall abstoßen müssen.
Das auch, ich meine, bei der Zeit bei der Austria, da kann ich mich erinnern, da hat mir der Andi auch sehr geholfen, dass mir das Leiberl übergeben. Es war keine einfache Zeit. Im Prinzip war die Entscheidung damals für die Austria, ich war bei der Admira, da war gerade das Theater nicht
genau,
aus dem Iran, aus Persien. Und mir ist dann die Route ins Fenster gestellt worden.
War das der El-Sharif, oder?
Nein, das so krass.
Oder war das der andere?
Ja. Das war die Gruppe 32.
Genau.
Wurscht. El-Sharif, das war, glaube ich, St. Pölten.
Und Sportclub.
Ja.
Nein, aber die waren bei der Admira waren und sie waren dann, glaube ich, auch in der Schweiz bei Genf oder so irgendwas.
Aber es hat jedenfalls Zahlungsprobleme gegeben.
Genau, mir ist die Route ins Fenster gestellt worden. Es haben sehr, sehr viele Spieler 6 Monate kein Geld gekriegt und zu mir ist gesagt, wenn du stehst zum Verein oder nicht, meine Antwort war, okay, gib mir noch mehr Geld, dann kann ich zum Verein stehen, weil es doch nicht so einfach ist, sie nichts tut. Dann bin ich zu den Amateure versetzt worden und dann ist der Peter Stöger auf mich zugekommen und hat gesagt, du Roman, ich halte jetzt nicht viel von dir. Ich möchte, dass du zu uns zu Austria kommst, wir brauchen noch einen Stürmer. Und auch in Hinsicht auf die Europameisterschaft 2008,
genau.
Ich bin der Meinung, dass du die Qualität hast, im erweiterten Kader zu sein, beziehungsweise du zu spielen. Und dann hat halt mein Kopf zum Überlegen angefangen, entweder du versauerst bei der Admira oder du gehst zu Austria. Ich habe dann auch vorher mit damaligen Sportdirektor mit Peter Schöttl getroffen, habe gesagt, eben, dass ich gern zu Rapid zurückkommen möchte. Da ist dann mitgeteilt worden, sie haben keinen Bedarf, einen Stürmer zu verpflichten. Und dann war für mich, im Prinzip habe ich mich in dem Moment für meine Karriere entschieden und habe gedacht, passt, die Austria.
Vollkommen richtige Entscheidung.
Der Frankie Schinkels hat sich auch gefreut.
In Wahrheit hätte er ja schon von Haus aus zu uns
gekriegt. Ja. Nein, aber dann, hast angefangen,
den LASK. Nicht einfach, ja.
Der LASK war dann 30 Spiele, 17 Tore. Da hast du dann auch wirklich sagen können, was du wirklich drauf hast und hast getroffen, was man von einem Stürmer will. Und so, wie man oft nicht weiß, warum es nicht läuft, weiß man oft auch nicht, warum es wirklich läuft dann auch. Und du bist drinnen im Lauf. Dann hat die Salzburg geholt und auch die 26 Tore in die 60 Bundesligaspiele für Salzburg. Also da waren dann wieder sehr gute Jahre dabei.
Genau, wie du sagst. Also ich kann es da nicht sagen, warum es beim LASK wieder funktioniert hat. Es waren in den Situationen, wo eben der Hans Krankl Trainer geworden ist, in dem halben Jahr habe ich auch nicht so viel Tor gemacht. Da hat er sich für mich stark gemacht, dass ich dann bei dem Verein bleiben kann. Da bin ich ihm auch dankbar im Nachhinein. Und dann auf einmal hat es funktioniert.
In Hanse Aussage damals, nicht heute wird das alles so ein bisschen belächelt, aber der Linzrolle und der Wallner-Roman, das war richtig für die damals zukunftsträchtig, wenn du nachdenkt hast und ein bisschen eine Vision gehabt hast, dann war das ein Stürmer-Duo, wo du schon sagen hast können, wie der Hans im Klavier, um den werden uns ganz Europa beneiden. Ist ja so. Die Karrieren beider Spieler sind dann halt in irgendwelche andere Richtungen gegangen. Der Roman hat vielleicht die eine oder andere Entscheidung getroffen für sich selber, dort und dort anzudocken, was dann vielleicht im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht so gut war. Der Linksrolle ist ja auch dann ins Ausland gegangen, ist nach Portugal gegangen, zu Braga und, und. Das ist halt dann so. Und dann haben sie ihre Karrieren halt nicht so entwickelt, wie man sich das vorstellt. Aber am Ende des Tages kann man bei beiden sagen, dass sie überaus erfolgreiche Karrieren gehabt hat. Natürlich immer mit vielleicht ein paar Rückschlägen dabei, aber das kommt ja in jeder Karriere vor. Es gibt ganz wenige, wo immer nur durchwegs bergauf gegangen ist. Ne? Wir haben auch, wenn wir heute hernehmen, unseren Paradestürmer in Polstertoni, also für mich Paradestürmer, der hat ja auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, weil wie er dann gegangen ist von Sevilla weg und ist gegangen zu Logroñés und Rayo Vallecano, das waren halt auch nicht die meiner Meinung nach richtigen Entscheidungen und ist dann eigentlich im Herbst seiner Karriere nach Deutschland gegangen, wo auch jeder gesagt hat,
was will
der
eigentlich?
Der Ball ist da in Deutschland, da werden sie mal aus die Schuhe hauen. Und dann war er bei Köln, hat Tor am Tor gemacht und dann ist er noch zu Gladbach gegangen und hat dort auch Tor am Tor gemacht. Also, das ist schon, manchmal gehört auch dieses Quäntchen Glück dazu, das du brauchst, zu deiner Qualität, was du hast, und der Roman hat Qualität, das hat er ja oft genug bewiesen, aber manchmal gehört auch dieses Quäntchen Glück dazu, wenn du dann zu einem Verein kommst, dass das auch funktioniert.
Marc Janko, um neuer zu sagen, der irgendwo versauert ist in der Türkei, dann über Australien immer wieder versucht hat, irgendwo seine Tore
du kommst dann zu einem Verein und dann holt dich ein Trainer und der Trainer ist aber nach 3 Wochen Geschichte und dann kommt der neue Trainer und der sagt, den brauche ich gar nicht, weil ich will ein ganz anderes System spielen. Da bist du dann als als Spieler halt, sind da die Hände gefesselt, nicht? Und du kommst dann aber aus den Verträgen nicht raus und kannst nicht wechseln, dann sitzt du ein halbes Jahr auf der Bank, dann suchst du einen neuen Verein, dann funktioniert das dort nicht gleich mit integrieren und du brauchst halt eine gewisse Anlaufzeit und dann schaukelt sich das mehr oder weniger so auf. Ich meine, wir können ja über Trainerstationen reden, Peter Backhult, wenn wir sich den jetzt nachschauen, was der trainiert, und dann hat er halt diese Phase gehabt, wo er da halt viel im ehemaligen Jugoslawien, Albanien, was weiß der Kuckuck, wo er überall war. Dort hat es überall nicht so gegriffen, aber nicht, weil der Peter seine Trainerqualität nicht hat, sondern weil halt die Umstände bei diesen Vereinen einfach nicht so waren, wie es sich der Peter vorstellt. Nicht? Und dann ist er zurückgekommen zu Klagenfurt und hat wieder bewiesen, was er für Qualitäten hat. Nicht? Da muss man sagen. Und dasselbe gilt ja auch jetzt für den Roman. Ich meine, sie machen jetzt zwar dieses AMS-Camp, finde ich richtig gut, aber ich hoffe, dass sie halt bald wieder sowohl der Joachim und auch der Roman, dass sie bald wieder irgendwo auf einer Trainerbank sitzen und wiederum einer Know-how, einer Wissen, einer Bereitschaft zu arbeiten, wieder weitergeben an Spieler, weil ich glaube trotzdem, dass sie in Altach einen richtig guten Job gemacht haben.
Nein, ich komme nochmal zurück, du hast 100 Tore in der Bundesliga, das nimmt ja keiner, du bist 29 Mal im Jahr.
Eins mehr wie ich, nein.
Also das haben wir zu.
Aber nur bei der Austria, ich habe insgesamt 114.
Das sind so Dinge, also die vergisst man ja schnell, aber am Ende des Tages ist es ja wirklich eine Karriere, die sich sehen lassen kann und es nimmt ja niemand deine Auslandsstationen. Du hast in Schottland deine Erfahrungen gemacht und dort auch tolle Erlebnisse zuteil gehabt. Kapatin warst, wie der schottische Fußball funktioniert. Wenn Rapid jetzt gegen Dundee spielt, warst, was auf die zukommt. Pauk Saloniki muss jetzt der WRC bespielen, wenn die Kärntner, die Lovantaler nach Pauk, nach Saloniki fliegen, weißt auch, was sie dort erwartet. Also das sind auch Erfahrungen, die dich fürs Leben geprägt haben.
Genau, und jetzt, ich meine, es klingt ein bisschen abdroschen, aber es ist halt so, wenn man ein gewisses Alter hat, weiß man das. Ich bin für die Stationen, wo es nicht so gut gerannt ist, jetzt im Nachhinein
dankbar.
Wirklich dankbar. In der Situation war es natürlich für mich persönlich eine Katastrophe. Ein anderer wird sich denken, okay, das war nicht so schlimm, aber jeder empfindet gewisse Dinge einfach anders. Okay, da ist jeder individuell. Aber ich bin einfach froh, dass mir die Sachen passiert sind, weil sonst würde ich jetzt nicht so sitzen, würde ich jetzt nicht so denken, würde ich nicht über den Fußball so denken. Vielleicht hat man auch dadurch ein anderes Gefühl für die Spieler, für gewisse Situationen, mehr Verständnis, wie auch immer. Also es ist nicht so, dass es
umsonst war.
Umsonst war, ja.
Umsonst ist gar nichts. Ja, wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andiogros. Wir kommen zurück und haben im zweiten Teil natürlich noch viele aktuelle Dinge, den Saisonstart und auch das eine oder andere Thema zu besprechen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andiogros. Heute mit Roman Wallner. Roman Wallner sitzt in Graz, wartet auf einen Job. Hat jetzt 6 Wochen lang mit vertragslosen Spielerinnen und Spielern trainiert, viel Spaß in Steinbrunn gehabt, zeigen können, was er drauf hat, auch als Trainer, was er als Stürmer drauf gehabt hat, das haben wir gerade gehört, wie viele Vereine er schon durchgemacht hat. Eine Persönlichkeit, um die wir diese Woche nicht herumkommen und in allen Medien, Radio, Fernsehen, ist der Herbert Brasker. Der feiert seinen 70er. Er ist unser Jahrhundertfußballer, 7-mal Meister, 2-mal als Trainer noch Meister, 4-mal Cupsieger, 2-mal als Trainer Cupsieger, italienischer Meister mit Roma, Cupsieger mit Inter, 2-mal bei der WM dabei als Spieler, 1-mal als Trainer, König der Stadthalle, 4er auf Länderspiele. Zu Herbert Brasker fällt uns richtig viel ein. Ich muss echt sagen, ich bin mit ihm groß geworden. Ich kann mich erinnern an den Spitz von Izmir und sein rot-weiß-roter Zylinder ist mir so präsent wie der Feierunfall vom Lauda oder der Sturz von Hermann Mayer in Nagano oder Mustersieg in Paris. Das sind so Momente der österreichischen Sportgeschichte, wo der Herbert halt das mitgeschrieben hat. Ihr beide habt natürlich auch eine Beziehung zu Herbert Brasker. Du eine sehr enge gehabt. Weil du hast ihn als Trainer gehabt und er ist dazu mal zur Austria gekommen und hat gesagt, das sind meine Haberer, ich hole mir den Chuck, den Wohlfahrt, den Ogris, die hole ich mir gleich zu mir und schau, dass ich da eine Stimmung reinkriege ins Team. Und man vergisst es, Anfang der 70er Jahre, wo der Herbert noch Spieler war, da waren 8, glaube ich, unter 21 Spieler drinnen, die sind Meister geworden mit der Austria. Also, wenn man sagt, der Jugendwahn von Salzburg, das wir viele Jahre gesagt haben, das hat die Austria zu der Zeit, wo der Herbert gespielt hat, auch schon praktiziert. Wie ist Herbert Brasker? Zu Recht wird er so abgefeiert die Woche?
Ja, mit Sicherheit gebührend, weil ich glaube trotzdem, dass der Herbert nicht zu Unrecht Jahrhundertfußballer Österreichs ist, auch wenn man natürlich mit dem Johann Kahr mit Hans Krankl noch einen dabei haben, der eine ähnliche oder eine gleiche Karriere hat wie der Herbert. Aber alleine von seiner Vita, wenn du das durchlässt und was er nicht alles erreicht hat und wie er sich als Mensch halt auch immer präsentiert hat. Ich meine, ich bin damals als ein Junge in diese Austria-Mannschaft gekommen und da war er der absolute Chef. Und du hast, wann immer du ein Anliegen gehabt hast, hast du mit zu ihm gekommen und der hat immer ein offenes Ohr für die Jungen gehabt, hat auch immer wiederum ausgeholfen, wenn du irgendwas gebraucht hast oder wenn du Rat gebraucht hast, hast du immer hingehen können. Also das zeichnet ihn ja als Menschen aus, wie er da ist. Und in weiterer Folge habe ich dann mit ihm sogar spielen dürfen bei der Austria. Und dann natürlich war er mein Trainer und auch im Nationalteam mein Trainer. Also uns hat, wir haben viele, viele Jahre miteinander im Fußball verbracht, als Spieler, er als Trainer dann in weiterer Folge und ich war halt weiter Spieler. Aber das, was halt immer ist, das ist eine große, große Persönlichkeit des österreichischen Fußballs, der menschlich und fußballerisch einfach zu den Top-Menschen gehört.
Ja, absolut. Ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen Schiss gehabt, wie ich dann bei der Bundesliga als Pressesprecher tätig war und quasi Zimmer an Zimmer mit ihm gearbeitet habe, weil als Journalist bei täglich alles war ich nicht immer sehr nett und nicht immer sehr fein, habe ihn relativ hart kritisiert, bis zum 0-9 von Valencia. Und da habe ich gedacht, na, der wird mit mir kein Wort reden. Der Herbert hat gesagt, das ist euer Job, das ist wurscht, jeder Servus, ich bin der Herbert. Und vom ersten Tag weg wirklich gutes Auskommen, gute Freundschaft gehabt und so. Da habe ich einfach gemerkt, da bleibt nichts hinten, der ist nicht nachtragend, der ist menschlich und war schwer in Ordnung. Was ist deine Beziehung irgendwie zu Herbert Brasker, 70 Jahre Herbert Brasker?
Boah, also ich denke, also ich habe nicht so eine Beziehung zu ihm wie du, Andi.
Hast du nie als Trainer gehabt?
Nein, als Trainer habe ich nie gehabt und ich denke, von seiner aktiven Laufbahn, da war ich einfach nur zu jung. Mir ist das erste Mal in den Kopf gekommen, wie ein Teamchef war, wie es auch zum Turnier gefahren sind.
98, genau. Letzter, der uns zu Neven gebracht hat.
Genau, und was mich im Prinzip, ist halt einfach eine Ausnahmeerscheinung, was halt den österreichischen Fußball dann ausmacht. Was mich jetzt sehr, sehr fasziniert, ist der Umstand. Man kann darüber diskutieren, war es langsamer, waren es weniger fit, wie auch immer. Sich damals im Ausland durchzusetzen, ich glaube, dass die Leistung einfach viel höher zu stellen ist wie heutzutage. Weil du bist erst einmal viel schwieriger ins Ausland gekommen, plus
2-3 Legionäre noch möglich. Du hast gewisse Länderspiele gebraucht und ihnen das auch Kriterien geben, um ins
Ausland. Ich glaube, damals war das nicht auch so, dass du ein gewisses Alter haben.
Ja, genau. Ja, genau. Ist auch unterschiedlich, ob England oder Italien oder Spanien. Genau.
Also von dem her, sie dann durchzusetzen, auch zu spielen und auch die Titel dann zu erreichen, also das ist, glaube ich, weit über dem zu stehen, wie wenn du heutzutage ins Ausland bist.
Meister mit AS Roma war natürlich das Herausragende im Ausland, weil die sind dann lange nicht Meister geworden. Ich glaube, der Mourinho hat zuletzt dann wieder eine Trophäe geholt mit ihnen, aber dazwischen war nichts und sie feiern ihn heute noch ab. Und er musste ja dazu mal gehen, weil, glaube ich, Brasilianer gekommen ist und Herbert dann keinen Platz gehabt hat, weil eben in der Mannschaft nur zwei Legionäre sein durften.
Also, naja, das war, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ne, denn man, der hat ja mit Inter trotzdem auch in Kapsig geholt. Das ist ja was. Und glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, waren es mit Inter damals auch im Europacup Semifinale. Und ein Jahr später ist er dann nach Rom gegangen und ist dann mit Rom Master geworden. Und der andere Mittelfeldspieler, der zweite Ausländer, den sie gehabt haben, war der Falcao. Und der wollte halt den Cerezo haben. Und auf das hinauf ist dann der Herbert eigentlich auf der Strecke geblieben. Aber meines Erachtens hat er eine Riesenkarriere gehabt im Ausland. Aber das war, der hat einfach die Qualität gehabt. Nicht? Das war ein begnadeter Fußballer, Ausnahmekönner. Und genau dasselbe gilt natürlich auch für Hans Krankl.
Das merkt man auch als Journalist, wenn du kommst nach Rom. Ich war mit dem Wacker Innsbruck, zum Beispiel Rom, wenn dann Bruno Conte oder wenn die Alten schwärmen von Herbert Brasker und auch in ein paar drin Fotos hängen aus der glorreichen Zeit, die als Meister geworden sein. Und selbe in Katalan, also Barcelona, Hans Krankl. Und wenn mit spanischen Journalisten so redet, Krankl kennen sie alle.
Ich war mit Herbert einmal in Rom auf Urlaub und da haben wir natürlich sehr ein Match angeschaut. Und da ist der Präsident gekommen, der hat ihn nur von 20 Metern gesehen, hat alles stillgelassen, seine ganzen Leibwächter stillgelassen, ist gekommen und hat den Herbert begrüßt und hat ihm gesagt, wann immer er was braucht vom AS Rom, jederzeit, er kriegt alles, was er will. Also, und das war damals schon 20 Jahre nach dem Meistertitel. Nicht? Also da ist ein bisschen Zeit vergangen und trotzdem, wenn der Herbert heute in Rom ist, wissen sie noch immer, wer er ist, auch wenn die Schneckeln jetzt nicht mehr so sprießen. Aber sie wissen, wer der Herbert Prohaska ist. Also da brauchst du keine Summe. Und dasselbe gilt natürlich für den Hansi. Wenn er nach Barcelona kommt, da holen sie einen roten Teppich aus.
Am Freitag ist soweit, 8.8.55, da feiert er sein 70er. Herbert, da wünschen wir dir vom Stammtisch schon alles Gute. Und ja, ich freue mich jetzt, wenn ich dich sehe. Und bin gespannt, wie lange du noch beim ORF analysieren wirst. Und du wünschst dir natürlich, dass bei der WM in Einsatz kommst, damit dieser Kreis endlich auch geschlossen wird, weil er der Letzte war, der uns 98 zur WM geführt hat. Und da hast du dich auch erinnern können an die WM, weil da war Sturm natürlich das magische Dreieck, die Reimeyers, Haas, mit denen du dazu mal angefangen hast und eingewachsen bist bei Sturm. Genau. Wolltest dort bei Sturm mehr spielen, aber das war eine super Truppen dazu mal. Dann bist du ausgewichen zu Rapid, weil du einfach mehr Einsätze haben wolltest.
Ja, also damals, das war wirklich eine gute Mannschaft und du bist halt eh nicht schwer reingekommen, das war aber eh klar. Und bei mir war das damals so, dass ich mich der Harry Weber haben wollte. Und ich habe damals auch, ja, beim Schüttelweg ist mir das passiert, einen Kreuzbandriss gehabt. Das haben sie dann aber erst in Wien erkannt. Und Rapid hat sich dann auch bereit erklärt, mich trotzdem zu verpflichten. Und eben bin ich erst in 6 Monate ausgefallen. Und dann hat sie relativ rasch zum Funktionieren angefangen.
Schillerlich, hätte voll fein, du warst ja Weltmeister. Ja. Was war das? Käfigkicken oder was war das?
Street Soccer war das.
Street Soccer, dazu
war. War eigentlich eine coole Veranstaltung.
In Berlin, glaube ich.
Genau, das hat Boomer damals, ich weiß nicht, ob sie es ins Leben gerufen haben, aber wieder populär gemacht. Da hast du zuerst einen Bundeslandbewerb gehabt, da haben wir im Schwarzelteich gespielt. Dann war die Österreich-Meisterschaft in Wien.
Cool.
Und dann ist nach Deutschland gegangen. Ne?
Zur Weltmeisterschaft quasi. Street Soccer. Wie viele Leute waren da? 4, 2? Wie viel habt ihr gefühlt? Weiß nicht mehr. Also aber es war richtig Käfigkick.
4+1 war mit Bande, also auf der Straße.
Ja, genau. Und Eishockey-Ring.
Eishockey-Ring war, genau, die Tore waren ein bisschen niederer, ein bisschen kleiner und du hast, also der Tormann hat nicht raus dürfen und du hast den Bereich nicht.
Super Geschichte. Also das hat es Kicker gebraucht, also richtige Käfigkicker braucht. Große Geschichte. Europacup. Jetzt geht richtig los. Wir haben die ersten Spiele hinter uns. Austria, Rapid, Salzburg sind weiter. Jetzt steigt dann irgendwann jetzt am Donnerstag der WRC ein. In weiterer Folge dann auch Sturm Graz als Meister. Wie gefällt euch bisher die ganze Europacup-Geschichte? Wir haben jetzt auch eine Auslosung bis zu der Ligaphase. Wer schafft's eine? Ich meine, Salzburg und Sturm sind quasi drinnen, weil wenn sie verlieren, dann müssen sie halt abzweigen in die Europa League, Ligaphase. Aber es können noch beide in die Champions League eingehen. Fangen wir bei dir an mit Champions League. Rapid, Salzburg hat jetzt Brücke. Und wenn sie das gewinnen, werden sie wohl auf die Rangers kommen, die 3-0 gegen Viktoria Pilsen gewonnen haben. Sturm kennt den Weg. Es ist Bodo Glimt, ein norwegischer Meister, nicht gerade bekannt, ungefähr gleich viel Marktwert. Sturm wird mit 64 Mille eingeschätzt, Bodo Glimt mit 55, haben das letzte Jahr und das vorletzte Jahr aber richtig aufgezeigt. Was sagst du zu den zwei Champions League-Kandidaten aus Österreich?
Nein, ich glaube, dass man die Norweger nicht unterschätzen darf. Also die sind auf jeden Fall mit auf Augenhöhe mit Sturm. Also das werden zwar ganz enge Partien werden, aber ich denke doch, dass Sturm schon die Qualität hat, sich gegen Kling durchzusetzen. Bei Salzburg gegen Brücke, das wird eine ganze Sache. Das wird ganz schwer werden, weil ich glaube, also ich schätze Brücke wirklich sehr hoch ein. Und wir haben ja vorige Woche noch mal in Dominik Thalhammer da sitzen gehabt, der ja Belgien-Kenner ist und bei Serkl Brügge gearbeitet hat und dort auch gute Einblicke hat. Da hat er das auch mehr oder weniger bestätigt. Also die sind mit Sicherheit auch ein ganz schwieriger Gegner. Und wie man auch jetzt am Wochenende gesehen hat, bei Salzburg läuft das wirklich noch nicht so, wie es sein soll. Und ob das dann am Ende des Tages gegen Brücke reicht, müssen wir es überraschen lassen. Natürlich drücke ich allen unseren Teilnehmern die Daumen, dass sie weiterkommen. Es wird auch für Austria nicht einfach, es wird für Rapid nicht einfach und schon gar nicht für den WRC.
Bei Salzburg kann man hoffen, dass wir wieder eine gute Halbzeit haben, weil das war gegen Brambergen so. Es war das Rückspiel 1-1, eigentlich keine gute Partie. Aber auswärts nach 0-1 haben sie eine zweite Halbzeit hingelegt, 4-1 und haben das alles klar gemacht. Und damit war der Käse gegessen. Wie siehst du die beiden in der Champions League? Sturm und Salzburg.
Ähnlich wie der andere. Also Sturm hat natürlich die Qualität und den Anspruch.
Das norwegische Meister. Champions League wäre ein Wahnsinn für Sturm. Das ist natürlich mit dem Fallenbeigeschmack, dass du wieder nach Klagenfurt musst. Das ist halt so.
Ja, leider, ja. Da keine Ahnung, wie der Stand ist. Es ist halt schade.
in der Steiermark.
Man sieht immer wieder neue Modelle, was sie planen, wie sie es machen, aber noch haben wir kein neues Stadion. Nächstes Jahr werden wir auch kein neues Stadion haben, das wird dauern.
Du hast halt in Steiermark von den Vereinen her und vom Arbeiten im Fußball sonst ein sehr gutes Bundesland, sagen wir so. Aber die Infrastruktur, die hängt halt leider noch hinten nach. Aber
allein, dass der GRK jetzt seine Heimspiele oder Hartberg seine Heimspiele auch in der Südstadt austragen muss. Also da siehst du ja auch, dass
Hartberg da durchkommt. Ich glaube auch, dass die Stadt Graz ein bisschen überrascht worden ist von den ganzen, von den Hype mit Sturm. Das ist schon ein bisschen, es ist doch trotzdem schnell gegangen. Und es hat in Wahrheit dann ja keiner drüber nachdenkt, was das betrifft für Stadion. Nicht? Und deswegen glaube ich, sind sie ein bisschen überrascht. Und jetzt ist es schon, jetzt zahlt sich das schon ein bisschen wie ein Kaugummi, mit der Entscheidung, neues Stadion oder dann das alte ein bisschen schminken und was draufsetzen oder
nein, adaptieren. Es gibt
Pläne.
Es gibt Herausforderungen von der UEFA. Es gibt ein Pflichtnetz, du brauchst so und so viele Presseplätze, du brauchst das und das. Ja. Also die kommen auf einmal mit einem Pflichtnetz, entweder hast du es, dann darfst du spielen, hast du es nicht, spielst da, wo es gibt. Ja, und dann gibt es einen Klagenwort.
Aber also als Außenstehender, so wie man es von den Medien verfolgt, ich bin jetzt nicht direkt involviert, denke ich, dass scheitert es im Moment eher am Politischen.
Ja, will, weil es braucht die Politik.
Genau, wer Österreich kennt, wenn man will, geht's.
Ja. Darum haben wir das Happelstadion nach wie vor, also das ist keine
Frage. Wenn man nicht möchte, dann findet man Ausrede.
Gut, das heißt.
Aber es ist schade, sagen wir so.
50-50 Partie für die Sturm gegen Bodo Klimt? Oder leichte Vorteile für Sturm?
Ich glaube, der Sturm.
Zurückspiel daheim auch und Sturm jetzt mit dem Start, was sie gezeigt haben gegen LASK, sie sind schon wieder da.
Und man merkt auch, dass sie schon lang benannt sind. Also. Sie sind einfach eine eingespielte Truppe.
Wobei sie wieder viele Spieler verloren haben.
Das stimmt, ja. Aber ich denke, so vom Ablauf her, was im Verein selber ist, am Platz ist, vom Trainerteam ist, dass da schon so ein gutes Radl hat, wenn man sagt, dass die Sachen einfach nicht.
Ja, das ist einfach arme lobende Erinnerung. Da hat der Roman absolut recht. Nicht? Also, weil viele natürlich erwartet haben, noch Abgang von Christian Ilzer, dass das vielleicht ein bisschen abebben kann.
Ja, nicht nur der Schiff.
Aber der Jürgen Säumel macht es richtig, richtig gut und hat sich da richtig, richtig gefestigt und hat der Mannschaft jetzt noch einmal, meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, noch einmal einen dicken mehr Flexibilität geben. Und du siehst schon, dass da ein Riesenschritt nach vorne gegangen wurde. Nicht? Also, auch spielerisch und auch systemmäßig, dass sie also mehrere Systeme spielen können. Es wird halt wie immer am Ende des Tages in Österreich darauf ankommen, wie gut können wir jetzt, wenn bis das Transferfenster wirklich komplett schließt, wie gut wird man das aufhängen?
Sie haben
das ja nicht, weil der, ich weiß jetzt nicht, Stand was Döbing. Mit dem Johnson ist. Nicht?
Der wollen es.
Der hat Angebote ohne Ende, ob man den dann widerstehen kann, weiß ich nicht. Und ob man dann auf der rechten Seite wieder was hat, weil mit Gazi Begovic hat man ja schon einen verloren, der ja nicht nur am Platz ein wichtiger Spieler war, sondern auch intern in der Kabine einer war, der vorangegangen ist. Jetzt hat man den durch den Johnston mehr oder weniger ersetzt.
Super,
ja. Jetzt, der hat das wirklich gespielt. Ja,
top.
Also in der ersten Runde für mich überragend gespielt. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Und wenn man den jetzt auch wieder verliert, ob man den dann wieder so nachbesetzen kann, das wird eine Frage sein. Am Ende des Tages. Kittischwille ist es ja top. Nicht? Also, aber auch dann musst du aufpassen, dass du den nicht knapp vor Todesschluss noch irgendwer wegholt.
Man denkt, dass die Außenposition vielleicht natürlich brauchst du Qualität, um die leichter zu besetzen, wie zum Beispiel ein Kitaschwili. Ja.
Oder Stankovic, der
auch. Der ist, ich denke, dass du von der Qualität her sicherlich einen Spieler herholen kannst, der die Qualität von Kitaschwili hat, weil der Kitaschwili hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis er.
Der funktioniert richtig gut.
Das genau,
der hat jetzt auch gegen Lanz geschöpft.
Genau, also das ist um und auf.
Absolut.
Also von dem her, ich glaube, dass der am meisten weh tut.
Salzburg, deine Einschätzung? Weil da haben wir gesagt, das ist noch schwierig. Zwei Saisonen ohne Titel. Kann für Salzburg in Wahrheit nicht sein, weil ich glaube, aktuell sind es bei 170 Millionen Marktwert sowas. Club Brügge übrigens bei 220, Sturm haben wir gesagt 64. Also man sieht schon, wie da die Schere auch aufgeht im internationalen Fußball und in Österreich besonders. Salzburg war mal jahrelang verwöhnt mit dem Red Bull-Fußball. Der ist inzwischen ein bisschen entschlüsselt, die ganze Geschichte. Was ist deine Einschätzung, Red Bull Salzburg? Du kennst den Verein, du kennst den Fußball, du kennst die Stadt. Jetzt sind nur 11.000 Zuschauer, weil wir warten wieder auf die Zuckerl und warten wieder, dass Spektakel ist. Was ist da los?
Ja, man merkt halt auch vielleicht auch von der letzten Saison, das Werk läuft noch nicht ganz. manchmal kommt mir vor, dass ich halt ein bisschen noch ja, so eine Identität suchen, was gehabt haben, was die auszeichnet haben. Du sagst das sehr richtig. Teilweise, ich will nicht sagen entschlüsselt, aber viele haben es nachgemacht, also nachgemacht, auch von der Intensität her kopiert. Und die, ja, du stellst dann halt auch immer besser auf das ein. Und bei Salzburg, ja, ich denke, dass einfach.
Vielleicht der Torjäger auch so
ein Kommandant,
wie es immer gehabt haben, Mann, der geliefert hat.
Also das auf alle Fälle, dass du einfach auch du jemanden vorn brauchst, der die Tore macht. Weil egal wie gut du spielst, wenn du ja, das Spiel nicht gewinnst oder du machst kein Tor, kommt einfach das ganze Spiel nicht zum Tragen und du, es passiert im Fußball immer irgendwas, du kannst nicht alles verteidigen. Mhm. Und es ist auch ein Unterschied für den Gegner selber. Wenn du jemanden vorn hast, muss ich aufpassen, muss ich nicht aufpassen. Das fällt auf alle Fälle.
Aber ich denke, ja, die Zeiten, ich denke mir halt, was die Zeiten, so Soriano, wie die alle Alain, wie die alle Kassen haben, nicht, die sind halt im Moment bei Salzburg vorbei. Also wir haben jetzt bei Salzburg nicht so viele Spieler haben sie natürlich verloren, nicht? Ja. Aber sie haben in der Weise jetzt, also diesen Goldgriff, wo sie immer gehabt haben, was jetzt die Stürmer betrifft, das ist im Moment ein bisschen verloren gegangen.
Oder
ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, dass sie gerade jetzt einer Identität wieder suchen, weißt? Oder einer DNA suchen. Was machen wir jetzt? Du hast ja selber gesagt, ne? Das ist alles jetzt schon ein bisschen, die Spieler haben sich schon drauf eingestellt, die Mannschaften, die Gegner, wie du sagst, das ist entschlüsselt und jetzt muss man den nächsten Schritt machen und da sind sie noch auf der Suche und das funktioniert halt. Jetzt
haben sie mal versucht mit Leinen und Onisivo zwar routinierte Spieler zu holen, Identität zu holen, weil es war nichts mehr Salzburg mit dem Abgang vom Ulmer, also das hat man auch gemerkt, hoppala, wir brauchen da jemanden, weil haben wir kurz gehabt den Co-Trainer vom Club und der hat mitgebracht irgendwelche Spieler, der klagt, die wieder gegangen sind und auf einmal war eine Truppe da ohne Leben, ohne Salzburg, ohne Österreicher, irgendwas. Also haben sie auch gemerkt, wir brauchen einmal Führungsspieler oder ältere Österreicher, die mit denen sie das Publikum, Stefan Leiner ist so einer, Onisivo ist so einer, aber es funktioniert halt trotzdem noch nicht. Es geht von heute auf morgen
nicht. Und man darf ja nicht unterschätzen, die anderen Vereine haben ja auch aufgeholt.
Ja. Also wenn man schaut. Das komme ich im Kopieren, Salzburg, LASK, Rapid, die haben diesen Österreicher Weg verlassen.
Genau.
Wir sehen, was Salzburg gemacht hat mit Ausbilden. Du kannst einen Vereinsspieler entwickeln und gut verkaufen und das ist die Haupteinnahmequelle. Und das sagen sie Rapid, Sturm und LASK inzwischen auch.
WRC?
WRC. Mit ihrer Israel-Connection und alles, was von Joe Weismanns bis weiß ich was alles, richtig gute Spieler ausgeholt haben, weiterentwickelt haben.
Ja. Und ich denke, was auch natürlich dazu kommt, ist durch die ganzen Europacup-Bewerbe, dass es auch für Vereine, Schaufenster und auch für Vereine, die vielleicht sonst weiter hinten wären, einfach leicht ist, zum Beispiel in die Conference League einzukommen, was natürlich irrsinnig viele Vereine sind, wo du vielleicht gar nicht kennst.
Ja.
Aber natürlich das Land, den Verein wieder aufwertet und die verdienen natürlich dadurch auch wieder Geld, was, ja.
Aber glaubst du, was passiert in Salzburg? Was ist deine Einschätzung? Was muss passieren? Was kann passieren? Traust du ihnen zu, dass sie wieder in den Lauf reinkommen und heuer Meister werden? Ohne Titel wird es nicht wirklich gehen.
Ja, sie haben im Moment gerade so ein bisschen eine Stagnation. Obwohl, wenn man bedenkt, wie lange das gut gegangen ist, war es eigentlich klar, dass irgendwann einmal der Einbruch kommt, wenn man, keine Ahnung, man sieht es bei anderen Vereinen, da geht es dann ewig weit zurück, wie es damals zum Beispiel war bei Ajax Amsterdam.
Ja.
Der hat den Europacup gewonnen und dann war lang.
Ja, dann haben sie ewig lang.
Ewig lang.
Also weil eine Generation da ist oder irgendeine Mannschaft da ist.
Genau, aber ewig, du sagst, sie suchen halt einfach, ja, das Spiel, was sie bis jetzt gehabt haben.
Aber sie werden nicht loslassen, weil die Rahmenbedingungen sind in Salzburg einfach gut. Da ist ein Stadion da, da ist ein mit Red Bull jemand da, also die Rahmenbedingungen sind perfekt.
Und sie haben halt auch, wie du vielleicht auch von den Transfers her haben sie natürlich gehört immer Glück dazu, dass der Spieler gut ist, wenn er kommt, ist logisch. Aber ob er dann auch funktioniert, ob er sich wohlfühlt, da haben sie auch in den letzten, ja, im Endeffekt, wenn man es hart ausdrückt, zu dem da der Christoph Freund weg ist.
Ja, das ist aber das ist ein Kart.
Die Wahrheit ist auch, dass man, wie diese Red Bull wirklich richtig ins Rennen angefangen hat, hast du auch im Nachwuchsbereich, hat es natürlich Red Bull Salzburg leicht gehabt, die besten Österreicher nach Salzburg zu lotsen. Nicht? das geht mittlerweile aufgrund der letzten Jahre natürlich ein bisschen verloren, weil man auf diesen Österreicher Topf halt nicht mehr zugegriffen hat und gesagt hat, nein, wir machen das lieber anders. Jetzt gingen die guten Österreicher zu anderen Vereinen und nicht mehr ausnahmslos nach Salzburg, weil sie dort einen Topf Möglichkeiten haben. Und jetzt fängt das Werkel ein bisschen in die andere Richtung zu rennen. Jetzt hat auf einmal Sturm die Jungen, jetzt hat auf einmal der Lars vielleicht den einen oder anderen Jungen, Rapid Austria und so aus einer Nachwuchsschule bringen immer wiederum was raus. Das ist schon dann ein bisschen so, weil die letzten Österreicher, die ja dann am Ende des Tages da waren und die aus Salzburg kommen, dann der Seiwald, Slager, nicht? Und dann ist aber schon zusammengerammt. Nicht? Und ich sehe halt jetzt nicht wirklich großartig, was nachkommen mit dieser Qualität. Ja. Und da siehst du auch, dass da der Salzburg ein bisschen so diesen Nimbus verloren hat, dass die besten Nachwuchsspieler automatisch einmal zu Salzburg gehen.
Aber sie wollen es nach wie vor, es sind zwei Sachen, da gebe ich dem Roman recht. Eins ist der Christoph Freund, der wirklich im Nachhinein, und sonst hätten Bayern nicht geholt, der kennt sich schon wirklich aus, hat ein Netzwerk, weiß, wie er Mannschaft zusammensteht, weiß auch, welche Trainer er zu Liefering geholt hat. Und dann ist halt Didi Mateschitz nicht mehr da. Und er war halt doch Mr. Red Bull. Und es ist halt der Didi Mateschitz, der letztendlich sich für den Fußball und für das entschieden hat und auch Persönlichkeiten hergeholt hat und sich auch dann mit so Leuten umgeben hat und mit denen geredet hat. Und das hat noch was ausgemacht. Und da ist jetzt kein Mateschitz mehr da, kein Freund mehr da. Und es muss jetzt halt auf neue Füße gestellt werden. Es wird ein bisschen dauern. Aber allein wenn ich sehe, wie Šeško derzeit durch die Medien geht und was da für Preise aufgerufen werden, was Šoboslaj einen Weg gemacht hat über Leipzig zu Dingen. Also es seien auch in jüngster Zeit noch immer Spieler rauskommen aus Salzburg. Das ist ein Wahnsinn.
Vor allem, man muss sagen, was Salzburg dann auch im Endeffekt für den österreichischen Fußball dann. Und weil ich denke zu mir zurück.
Jahreswertung und.
Erstens das und zweitens, wer hat es schon von Österreich geschafft, direkt nach Liverpool zu wechseln? Du hast mindestens ein oder zwei Zwischenschritte braucht, dass du überhaupt zu einem Top-Club kommst. Also mittlerweile ja, gehst du direkt zu einem wirklichen Top-Verein und das wertet natürlich.
Wir haben da auch gesagt, wer wird in die österreichische Liga gehen? Wieso sollst du in Österreich? Und Salzburg hat es wirklich geschafft, dass die interessantesten Talente über Liefering und Salzburg geholt hat und dann die Spieler gesehen haben, hoppala, da kann ich in die Auslag gehen, da kann ich spielen und sehe es als Sprungbrett. Also da hat sich sehr viel gedreht und muss man echt sagen, wir haben es oft, wir sitzen schon 4 Jahre am Stammtisch, der hat Fluch oder Segen, am Ende des Tages ist es Segen gewesen. Es ist ja weil auch Salzburg, weil auch LASK, Sturm, Rapid mitgezogen haben und das zum Teil kopieren und sagen, okay, wir gehen auch den Weg, versuchen junge Leute zu kriegen und die auszubilden.
Vor allem ist es ja wurscht, wo es ist, ist ja ein Land für den Breitensport. Jetzt hast du viele Spieler da aus der Akademie rausgefahren. Im Amateurbereich, es wertet ja im Prinzip alles auf.
Die Dritten liegen und Vierten liegen und überhaupt und sowieso alles.
Ja, es profitiert. Wie viel im Endeffekt schaffen es dann wirklich? Wie viel im Endeffekt fallen weg?
Interesse, nur 11.000 Zuschauer gegen Club Brügge. Schade, kommt wieder, müssen sie vereinfachen, ist es logisch?
Ja, also ich denke, wer es kennt, weiß das. Also Salzburg vom Publikum her ist halt, wenn gute Spiele sind, glaube ich, dass ein Stadion voll ist, wenn es nicht so interessant ist. Aber ich glaube, das
bleibt läuft bei Sturm und Rapid großartig, und man sagen, bei der Austria inzwischen auch. Also die Zuschauerzahlen bei der Austria, selbst zu den Young Violets kommen inzwischen über 500 Leute gegen irgendjemanden, weil sie einfach die Austria da richtig viel erreicht bei den Fans.
Jetzt kann jetzt meine persönliche Theorie sein, einerseits, wenn man heutzutage probiert, Fußball zu schauen, weiß man gar nicht, wie viel Abos man abschließen müssen. Ja. Vielleicht gehen die Leute doch dann mehr ins Stadion.
Gut, Roman, bei dir, wo wirst du andocken? Schaust du interessiert in die Liga? Schaust du in die zweite Liga? Schaust du in die Regionalliga? Ist dir eigentlich egal, was du trainieren wirst? Oder überlegst du schon sehr gut, wo, wenn du mit dem Joachim einen Plan machst, wo du als Trainer hingehst, wo er dann andockt?
Nein, egal ist nicht. Im Endeffekt, ja, man muss sich ja mit der Sache dann wohlfühlen, ob es jetzt ist, erste oder zweite Liga. Ja, jeder kennt das, es muss dann einfach auch passen. Du merkst das dann in Gespräche. Was will der Verein? Was willst du? Passt das zusammen? Fühlst du dich gut? Also von dem her verschließe ich mich jetzt nicht vor der Liga. Ich verschließe mich auch nicht vor dem, ob es jetzt in Österreich oder im Ausland ist. Also ich bin ein Typ, der, also ich bin unabhängig. Ich habe in 3 Minuten eine Zeit zusammengepackt und bin dahin.
Hast du auch kein Problem, Graz wieder zu verlassen? Nein, wurde jetzt gerade dein Lebensmittelpunkt.
Muss sagen, vielleicht bin ich der Typ dafür, das geht bei mir ziemlich schnell. Wie gesagt, ich verschließe mich von nichts.
Super.
Und ja, das kann man jetzt nicht so voraus. Natürlich braucht man ein gewisses Glück. So, wie es als Spieler ist, braucht man als Trainer gewisses Krieg. Das Einzige ist halt leider im Fußball so, es muss irgendwie einen anderen schlecht gehen, dass du irgendwie reinrutscht, aber ja.
Und da sind die Trainer gerade alle, wir haben es letztens gesprochen mit dem Dominik Thalhammer, glaube ich, 359 Tage oder was er gesagt hat, was die Haltbarkeit eines Trainers in der österreichischen Bundesliga ist. Also die Trainer sind derzeit wirklich, wie man immer sagt, das schwächste Glied in der Kette und es werden sehr schnell wieder Köpfe rollen, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Wir wünschen allen österreichischen Mannschaften viel Glück im Europacup, wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris und bedanken uns beim Roman Wallner und wünschen dir alles Gute, dass wir dich sehr bald wieder an der Seitenlinie sehen. Danke fürs Kommen. Danke, okay. Andi.